Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum muss das Goethe-Institut sich transformieren? Wie nachhaltig ist der Deutsche Architekturpreis? Und wo darf die Postmoderne wieder alles? Themen der Stunde. Massive Kürzungen beim Goethe-Institut, dem Akademischen Austauschdienst und Forschungsinstitution. Diese Ansage der Ampelkoalition sorgte im Herbst letzten Jahres für viel Aufregung. So viel, dass die Bundesregierung zurückruderte. Aber die Etatentwürfe für das kommende Jahr sprachen dann eine andere Sprache, weil auch das Auswärtige Amt sparen muss. Von einer 7-prozentigen Kürzung für die Kulturpolitik von Annalena Baerbock war Anfang Juli die Rede. Wladimir Balzer ist jetzt aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Es gibt Neuigkeiten. Wie viel genau muss nächstes Jahr gespart werden?
Also beim Goethe-Institut, da gibt es ja ein Jahresbudget von 239 Millionen Euro. Und es müssen eingespart werden davon mittelfristig 10%, also 24 Millionen Euro. Das aber vor allem bei Personal und Liegenschaften. Das heißt, nicht unbedingt, dass dieses Geld dem Institut direkt gestrichen wurde, sondern dass es das selbst errechnet hat durch gestiegene Betriebs- und Personalkosten und eine tatsächliche Kürzung um 3,3% ab 2024. Aber das Institut will eben da ein bisschen mittelfristiger planen und spart eben dann über eine längere Zeit hin 10% insgesamt. Es gab ja schon 2022 Streit ums Geld, das haben Sie kurz erwähnt. Es sollten bereits 15 Millionen gestrichen werden, was gerade noch so verhindert werden konnte. Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab die Gelder dann doch frei, vor allem 14 Millionen davon. Aber eben nur mit der Bedingung, dass Reformen eingeleitet werden. Und damit war klar, es wird weniger Geld geben und das Goethe-Institut muss sich verändern. Auf der Einnahmenseite ist es auch schwieriger geworden für das Goethe-Institut, vor allem seit der Corona-Zeit. Die Deutschkurse, da ist die Teilnahme wirklich sehr schwankend. Da besteht ein bisschen die Hoffnung, durch Anwerbung von Fachkräften wieder mehr Interesse für die deutsche Sprache zu wecken. Also auf dieser Seite noch ein bisschen mehr Einnahmen zu generieren. Aber generell wird es eine Kürzung geben, wie gesagt, mittelfristig 10% des Etats.
Das Goethe-Institut selbst spricht von einer umfangreichen Transformation durch die finanziellen, aber auch geopolitischen Rahmenbedingungen. Was heißt das denn konkret?
Na, das heißt erst einmal, dass, vielleicht machen wir uns nochmal bei den Zahlen fest, dass erst einmal 130 Mitarbeiter betroffen sind von Stellenstreichungen oder Kürzungen. Die werden nicht sofort entlassen. Da werden Verträge auslaufen gelassen. Dort gibt es vielleicht Altersübergangsregelungen, vieles andere mehr. Aber das betrifft eben wirklich das gesamte Netzwerk. Man muss wissen, die Goethe-Institute sind im Ausland so aufgebaut, dass es ein paar sogenannte Entsandte gibt, die aus Deutschland kommen, dort das Goethe-Institut repräsentieren. Und ganz, ganz viele, die meisten sind Ortskräfte, also Menschen, die vor Ort dort schon seit vielen Jahren arbeiten, vielleicht auch schon Familien gegründet haben, dort Netzwerke aufgebaut haben. Ganz, ganz wichtige Kräfte, ganz wichtige Leute dort im Alltag des Goethe-Instituts. Da wird es also Einsparungen geben, die 130 Menschen betreffen. Und dann auch nochmal eine Zahl, die ich finde sehr beeindruckend ist, nämlich die Schließung von 9 Instituten. Und das aber wiederum interessant, einzig und allein an westlichen Standorten. Italien zum Beispiel ist sehr stark betroffen mit Genua, Triest und Turin. Diese 3 Institute werden schließen. Das ist fast die Hälfte der Standorte in Italien. Frankreich auch stark betroffen. Bordeaux, Lille, Straßburg. Straßburg war nur ein Verbindungsbüro, aber dennoch ebenfalls fast die Hälfte der Goethe-Repräsentanzen in Frankreich. In Japan betrifft es Osaka, dann Rotterdam ist dabei, Curitiba in Brasilien und das ist dann doch wirklich sehr bemerkenswert. Ich sag mal, das ist die interessanteste Standortentscheidung, nämlich Washington, die US-Hauptstadt. Das ist bemerkenswert, weil das der zentrale Standort für die gesamte USA ist. Da gibt es 6 Standorte. New York City, LA, San Francisco, Boston, Chicago und eben auch Washington. Und Washington wird eben geschlossen. Es ist, wenn man das sich da angeschaut hat, in Washington eine sehr große, sehr teure Liegenschaft. Woanders bleiben aber die Institute, ziehen auch in günstigere Immobilien um. Und in den USA, und daran lässt sich durchaus auch ein gewisser Plan ablesen, versucht man dann eben eher so in die Mitte des Landes zu gehen mit kleineren Instituten, die nicht offiziell Institute genannt werden, sondern eher Programmbüros, Verbindungsbüros, Kontaktstellen. Da gab es schon mal Ähnliches mit sogenannten Pop-ups in Houston, in Texas, in Kansas City, in Seattle. Und das soll alles wieder aufgebaut werden. Und weil sie das Geostrategische oder sag ich mal das Internationale mit erwähnt haben. Man will sich auch konzentrieren auf den Osten zum Beispiel, auf Polen. Dort soll es mehr Standorte geben. Es wird vermutlich neue Standorte im Südpazifik geben. Da will man sich ein bisschen mehr hinbewegen. Also in Regionen, die vielleicht auch noch eine stärkere, sage ich mal, Verbindung auch nach Deutschland brauchen in einem schwierigen politischen Umfeld.
Und so ist dann der Satz auch des Goethe-Instituts zu verstehen, Zitat, Ziel sei, die Handlungsspielräume für die Kultur-, Sprache- und Informationsarbeit weltweit zu vergrößern. Auf den ersten Blick lasse ich das ja widersprüchlich.
Ja, weil tatsächlich, also ich meine, gut, das ist natürlich immer ein bisschen auch Public Relations, wie man das Ganze verkauft. Man muss dem Ganzen ja schon versuchen, einen Spin zu geben, einen öffentlichen Spin zu geben. Und man kann tatsächlich feststellen, dass die Einsparungen vor allem bei den Liegenschaften stattfinden. Also diese Immobilien, die sind wirklich immens teuer. Die wenigsten sind wirklich in Besitz der Bundesrepublik. Das sind oft immense, horrende Mieten, die da gezahlt werden. Gerade eben auch in den westlichen Hauptstädten, in den großen westlichen Städten mit einem extrem angespannten Immobilienmarkt. Ich weiß, in Washington zum Beispiel ist da wirklich eine horrende Miete, die da gezahlt werden muss. Davon will man weg. Und eben auch fixe Personalkosten. Das heißt also langfristige Verträge, ganz viele Menschen, die eben dort arbeiten, die vielleicht auch nicht flexibel genug sein können, um vielleicht andere Strukturen irgendwie auszufüllen. Also wenn man es versucht, positiv zu lesen, dann könnte man durchaus dem Goethe-Institut zugestehen, dass man da versucht, ein bisschen flexibler zu sein, ein bisschen offener, beweglicher, wirklich, und das glaube ich, dem Generalsekretär Johannes Ebert, der wirklich sehr bemüht ist, tatsächlich auch mehr in das Programm zu stecken, eben mit kleineren Instituten, mit Kontaktstellen, Programmbüros, mit mehr Sprach- und Kulturarbeit statt eben großen Strukturen. Zumindest der Versuch ist es wert. Die politische Situation, die Haushaltssituation ist so, wie sie ist. Das Auswärtige Amt ist der entscheidende Player für das Goethe-Institut. Man weiß auch von der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, dass sie auch eine bestimmte politische Agenda hat, dass sie zum Beispiel auch konkrete politische Erwartungen hat, dass sie vielleicht, ja, nehmen wir mal das Beispiel Südpazifik, dort vielleicht auch Goethe-Institute eröffnen will in einem Raum, wo der Klimawandel stark zuschlägt. Oder eben auch, wie gesagt, sowas wie Texas oder mittlerer Westen in den USA in politisch schwierige Regionen hineingehen will. Das ist natürlich auch eine außenpolitische Frage, inwieweit man da präsent ist und das Bewusstsein für Deutschland, für Europa da aufrechterhält mithilfe der Goethe-Institute.
Das Jahr 2024 für die auswärtige Kulturpolitik, Wladimir Balzer über die Einsparung des Bundes. Er war ein großer Othello und er liebte die Bühne über alles. Der britische Schauspieler Michael Gambon. 3 Wochen vor seinem 83. Geburtstag ist er gestorben. Sir Michael war schon, als die Welt ihn mit langen grauen Haaren und eben solchem Bart, mal mit bestickter Mütze, aber immer in einem grauen Gewand kennenlernte, als Albus Dumbledore, Harry Potters Schuldirektor.
Glaubt mir, dass man Glück und Zuversicht selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden vermag.
In den ersten Filmen hatte Richard Harris den Direktor der Hogwarts-Schule gespielt. Nach seinem Tod wurde Michael Gambon für die Rolle gecastet. Er spielte die Figur des Albus Dumbledore in allen weiteren Harry-Potter-Verfilmungen, inklusive Filmtod.
Severus, bitte.
Avada Kedavra.
Fast hätte Michael Gambon sogar eine weitere berühmte Filmfigur verkörpert, den britischen Geheimdienstagenten James Bond, so Gambon in einem BBC-Interview.
Vor vielen Jahren, als ich noch Haare hatte und schlank war, spielte gerade George Lazenby den James Bond und er kam nicht gut an. Deshalb gab es einen Termin mit mir und ein paar anderen jungen Theaterschauspielern und wir haben dann in einem Büro am Londoner West End für die Rolle vorgesprochen.
Das Studio entschied sich gegen ihn und holte stattdessen nochmal Sean Connery aus der James-Bond-Rente. Für Gambon war das nach eigener Aussage kein großer Verlust. Seine Liebe galt ohnehin vor allem dem Theater. Bis zum ersten Auftritt auf der Bühne war es aber ein langer Weg. Am 19. Oktober 1940 in Dublin geboren, zog die Familie während seiner Kindheit nach England. Dort machte Gambon nach der Schule eine Ausbildung zum Techniker. In seiner Freizeit spielte er in Stücken an einem kleinen Londoner Theater mit und wollte irgendwann mehr. Im Alter von 24 Jahren schrieb Gambon eine Bewerbung an das Dubliner Gate Theater mit einem fiktiven Lebenslauf, der eine jahrelange erfolgreiche Theaterkarriere beschrieb. Gambon wurde angenommen und die erfundene Theaterkarriere wurde Wirklichkeit. Jahrzehntelang stand Gambon auf den Bühnen der Welt, unter anderem in David Hares Skylight, an der Seite von Daniel Craig in A Number und in Samuel Beckett's Endgame. 2015, im Alter von 75 Jahren, musste Gambin seine Theaterkarriere schweren Herzens beenden. Der Grund? Gedächtnisprobleme, erklärte Gambin in einem Interview.
I can't remember lines anymore.
Ich kann mir keine Texte mehr merken. Das geht jetzt schon seit 6-7 Jahren so. Ich lese zwar das Skript, aber es bleibt einfach nichts hängen. Deshalb kann ich nicht mehr auf der Bühne stehen. Und das vermisse ich wirklich sehr. Es ist zum Heulen.
Die Film- und Fernsehkarriere von Gambin lief dagegen weiter. Der Vorteil dort, mit einem kleinen Knopf im Ohr konnte er sich die Texte vorsagen lassen. So auch in seiner Rolle als strenger Vater und greiser König George V. in The King's Speech.
Sit up, straight back, face boldly up to the bloody thing and stare it square in the eye as would any decent Englishman.
Papa, I don't think I can read this.
Just take your time, form your words carefully.
This Christmas Day, to speak to all my...
Just try it.
Vor allem aber übernahm Gambin zum Schluss Rollen als Synchronsprecher. Zum Beispiel in dem Kinderfilm Paddington als Onkel Pastuso an der Seite von Imelda Staunton.
Just think, Pastuso. This time next month we'll be in London.
Where the rivers run with marmalade and the streets are paved with bread.
Für seine Schauspielleistung erhielt Gambin dreimal den wichtigsten britischen Theaterpreis, den Laurence Olivier Award, und viermal den britischen Fernsehpreis BAFTA.
Gabi Biesinger über Michael Gambin, der mit 82 Jahren gestorben ist. Der Deutsche Architekturpreis. Alle zwei Jahre wird er von der Bundesarchitektenkammer und dem Bundesbauministerium vergeben. Wer mit diesem Staatspreis ausgezeichnet wird, hat für die Jury beispielhaft die Bedeutung der Baukultur und des nachhaltigen Bauens unter Beweis gestellt. Soweit der Klappentext. Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist im Studio. Wer ist heute Abend mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet worden?
Sozusagen, wer ist jetzt gerade beispielhaft für unsere Baukultur?
Genau.
Das ist das Berliner Büro von Gustav Düsing und Max Hacke. Die haben in Braunschweig ein Studierendenhaus gebaut, also eine Ergänzung zum Universitätsgebäuden der TU. Total leicht, ganz durchsichtig, eine Architektur, die hauptsächlich aus Glas und Stahl und einem Betonboden besteht und eigentlich so ein bisschen erinnert an die Ideale der 1960er Jahre. Wir wollen durch ganz viel Glas und ganz viel Transparenz Demokratie ausdrücken. Es gab dann heute Abend bei der Vorstellung ganz großes Gelächter, weil der eine Architekt sagte dann, ja, also das sieht im Grunde genommen aus wie so ein rechteckiger Donut, weil in der Mitte eben eine Halle ist, die so richtig durchgeht. Eine sehr, sehr schöne Architektur.
Aber apropos nun mal Nachhaltigkeit, wie lautete denn die Begründung?
Ja, da wird es dann interessant, weil die Begründung war insofern spannend, weil es wurde ganz heftig darauf abgehoben. Also das Gebäude ist modular, also aus vielen Einzelteilen zusammengestellt. Man kann es wieder auseinanderschrauben, es ist nicht geschweißt. Es ist aus ganz wenigen Materialien, Glas, Stahl, Beton errichtet. Die können auch alle gut weiterverwertet werden. Es gibt keine großen Verschmelzungen, Verpappungen von irgendwelchen Materialgattungen und so weiter. Aber es war insofern schon spannend, weil dann in der nächsten Kategorie der Auszeichnungen, da waren fast nur Holzbauten zu sehen. Mhm. Und das heißt, es wurde dort ein Haus dann mit dem Deutschen Staatspreis ausgezeichnet. Das war eigentlich ganz klassische deutsche Energiespararchitektur. Wir bauen erstmal ein Haus und dann versuchen wir, diese große Glasarchitektur energetisch wieder hinzukriegen, indem wir diverse Glasfenster einsetzen und alles Mögliche machen. Während die wirklich ganz tollen Holzbauten, die teilweise im Angebot waren, es wurden etwa 200 Entwürfe eingereicht, die schafften es dann eben doch nicht zum Staatspreis. Soweit geht es noch nicht.
Was war denn noch für Sie bemerkenswert heute Abend?
Ganz tolle Entwürfe teilweise. Also in Kassel, der Kunstraum, das ist so eine Art japanischer Speicher. Das ist ein Vollholzbau, ganz massiv und schwer. Das passt insofern sehr gut, weil die Kunsthochschule in Kassel, die ist von einem Herrn Posenenke gebaut worden in den 60er Jahren. Ein Architekt, der lange völlig vergessen war. Eine ganz leichte, zarte Architektur. Sofort, wenn man sich das anguckt, denkt man an Japan und dann jetzt eben dieser ganz geschlossene, feste Holzbau. Oder ganz toll auch ebenfalls aus Holz, eine sehr, sehr schöne Schule in Bayersheim, die erinnert so ein bisschen an Wikingerhallen. Also eine ganz leichte Architektur, weit überhängende Dächer. Man kann sofort rausgehen nach draußen aus den Schulräumen. Ganz toll war eine ganz kleine Kirche in Canitz bei Riesa. Das ist eine Kirchenruine gewesen Und dann hat man in diese Kirchenruine eine hinreißend schöne Architektur gestellt. Es ist so unglaublich schön. Ich will da auf jeden Fall hinfahren, um mir das anzugucken, weil dieser Kontrast zwischen der Kirchenruine und dem Neubau, der ganz klein ist, der ist auch ein Gemeinschaftsbau für diesen kleinen Ort. Die brauchen jetzt keine neue Kirche in dem Sinne, ja, aber die brauchten einen Ort, um zusammenzukommen. Und der ist dort entstanden. Und was ich mit am faszinierendsten fand, ich glaube, ich hätte mich da auch ziemlich reingehängt, um den dort den Preis zu geben, war das Haus vom Deutschen Alpenverein in München. Das neue, das ist nämlich eine ganz üble Betonkiste aus den 70er Jahren gewesen, so richtig Waschbeton. Ja, das macht, also die Fotos waren schon grauenerregend. Und da wurde außenrum ein Holzmantel gelegt, eine ganz leichte Galeriearchitektur, unglaublich licht und angenehm zu sehen, eine schöne Innenarchitektur, natürlich auch aus Holz. Wir reden vom Alpenverein, also die machen sich da entweder Holz oder Granit rein, aber die machen jetzt keinen Beton. Sehr nachhaltig, man hat eben ein Gebäude weiter benutzt, man hat es aufgestockt, das heißt, man hat verdichtet, man hat Materialien hineingesetzt, die nachwachsen können. Da war eigentlich alles zusammen, was man so haben wollte. Aber irgendwie war das dann, glaube ich, doch nicht schick genug für so einen Preis.
Also die Diskrepanz haben Sie ja sehr schön beschrieben. Die Frage, die sich mir stellt, sind die Preise in der Vergangenheit Vorbilder gewesen, um besser zu bauen? Oder sind das jeweils einfach Solitäre, die kann man schön finden oder nicht schön finden und die kann man nachhaltig nennen oder nicht nachhaltig?
Also der Preis wird ja seit 2011 erst wirklich vergeben vom Bundesbauministerium und von der Bundesarchitektenkammer. Immer im Zweijahresrhythmus, hatten Sie ja gerade schon gesagt. Und da sind doch einige Entwürfe, die haben quasi den Umgang mit ihrem Thema sehr geprägt. Also gleich der erste, das neue Museum von David Chipperfield in Berlin, der hat dieser Wiederaufbau, der hat wirklich unsere Perspektive darauf, wie geht man mit Altbauten um, wie geht man mit kaputten Altbauten um, fundamental geändert. Das hat weltweite Wirkung gezeigt, dass man eben nicht einfach mehr wegschmeißt, sondern dass man versucht, alles aufzuheben, was irgendwie möglich ist. Auch die vielen Weiterbauten, die später ausgezeichnet wurden, das ist eben auch ein Modell geworden, ja, dass man nicht mehr sofort abreißt, dass man auch nicht unbedingt sofort neu macht, sondern dass man sich einen Standort aussucht, wo man was weiterbauen kann. Insofern ist dieser Preis wirklich schon irgendwie richtungsweisend. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass dort die Bauten entstanden, ausgezeichnet wurden, die immer genau für das stehen. Das ist das bundesrepublikanische Bauen. Wäre übrigens auch sehr überraschend. Die Bundesrepublik ist ein föderales Land. Und die Bautraditionen in Deutschland sind sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, überhaupt schon die Idee, einen Bundespreis auszuzeichnen, ist an sich gegen die gesamte deutsche Architekturtradition.
Die Wohnungsnot in Deutschland, um jetzt auch nochmal in dem Hier und Jetzt zu bleiben, die ist ja so groß, dass von Neubauten als seriellem Bauen die Rede ist. Ich frage mich jetzt, wenn Mietshäuser demnächst eins wie das andere aussehen, das passiert ja leider viel zu oft, braucht es dann noch einen deutschen Architekturpreis?
Also Hanno Rauterberg, der Architekturkritiker von der Zeit, hat im Grunde genommen in seiner Festrede genau diese Frage gestellt, welche Folgen wird KI haben für die Architektur? Und er war ganz vehement der Meinung, ja, nee, gerade jetzt ist Architektur viel, viel wichtiger geworden als vorher, nämlich um zu zeigen oder um herzustellen, was sind individuelle Räume, was sind Lebensräume, die eben nicht seriell sind, obwohl sie möglicherweise seriell entworfen wurden, aber die keine serielle Anmutung haben, die ein Gefühl von Heimat geben können, von Aufenthalt. Dort will ich sein, dort finde ich mich auch als Mensch in irgendeiner Form wieder. Und insofern denke ich tatsächlich, so ein Preis hat eine sehr, sehr große Bedeutung, weil er der Bundesrepublik, auch den Politikern vor allem mal klar macht, hallo, das sind die Standards, die müsst ihr erreichen. Und wenn wir uns das bundesrepublikanische Bauen, das reale Bauen angucken, genau was Sie gesagt haben, das sieht ja ganz anders aus. Da haben wir eben ganz fürchterliche Wohnbauten, die wirklich nur seriell in die Gegend geklotzt werden. Oder wir haben ein Projekt wie das Museum der Moderne in Berlin, bei dem überhaupt gar keine Rücksicht genommen wurde auf die energetischen Kosten und auf die ökologischen Kosten. Oder wir haben ein Einheitsdenkmal, das Gott sei Dank immer noch nicht fertig ist. Man kann gar nicht hoffen, dass es jemals fertig wird. Das soll elektrisch beheizt werden.
Nicht das ist so
eine Art, doch, das ist so eine Art Radiator, der steht dann frei in der freien Landschaft rum. Und das in einem Land, das groß und laut vom Klimawandel und seiner Bewältigung redet. Also insofern, dieser Preis stellt einfach eine Eckmarke hin. Das ist ästhetisch, das ist konzeptionell möglich, zum Beispiel mit Holz, zum Beispiel mit Stahl, mit Glas, mit Weiterbauen, mit Auseinandernehmen. Aber es zeigt eben leider auch, wie weit die Realität teilweise von diesen Anforderungen entfernt ist.
Nikolaus Berner über den Deutschen Architekturpreis. Heute Abend ging er an das Berliner Büro Gustav Düsing und Max Hacke. Jetzt geht's hier weiter mit Heino Rindler.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Oper Frankfurt hat sich zum 7. Mal die Auszeichnung Opernhaus des Jahres gesichert. Zu dem Urteil kommen nach Angaben der Zeitschrift Opernwelt 42 befragte Kritikerinnen und Kritiker. Das Haus zeichne ein sicheres Gespür für einen innovativen und abwechslungsreichen Spielplan aus, sowie die Wahl der richtigen Regisseurinnen und Regisseure für die unterschiedlichsten Werke, hieß es in einer Mitteilung der Zeitschrift. Die ägyptisch-kanadische Künstlerin Anna Boghighian erhält im kommenden Jahr den Wolfgang-Hahn-Preis der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig. Die 1946 in Kairo geborene Künstlerin vertrete eine der spannendsten Positionen der Gegenwartskunst, erklärte das Museum Ludwig in Köln. Das Preisgeld in Höhe von bis zu 100.000 Euro fließt in den Erwerb eines Werks oder einer Werkgruppe der Künstlerin ein. Die erworbenen Arbeiten werden in der Sammlung des Museums Ludwig aufgenommen. Bekannt ist die 1946 in Kairo geborene Tochter eines armenischen Uhrmachers für ihre Wandmalereien, Bücher, Zeichnungen, Gemälde, Fotografien und Skulpturen sowie für ihre großformatigen Installationen. 2015 hatte Boghighian bereits den Goldenen Löwen für den armenischen Pavillon bei der Biennale von Venedig gewonnen. Der französisch-libanesische Schriftsteller Amin Maalouf ist der neue Vorsitzende der Académie Française. Die Mitglieder der Akademie für die Pflege der französischen Sprache wählten den 74-Jährigen zum Nachfolger der im August verstorbenen Hélène Carrère-Dancausse. Sie war die erste Frau auf diesem Posten. Maalouf setzte sich gegen den Schriftsteller und Ex-Diplomaten Jean-Christophe Ruffin durch. Maalouf hatte für seinen Roman »Der Felsen des Tanios« 1993 den wichtigsten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt, erhalten. Die Akademie hat derzeit 35 Mitglieder, unter ihnen lediglich 7 Frauen. Die Mitglieder werden die Unsterblichen genannt, was auf die Inschrift zur Unsterblichkeit in ihrem Siegel zurückgeht. Die Wahl von Ulrike Demmer zur Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg war möglicherweise rechtswidrig. Das berichtet der RBB in eigener Sache. Ein von der Arbeitnehmervertretung des Senders beauftragtes Gutachten komme zu dem Schluss, dass es bei der Vorbereitung wie bei der Durchführung der Wahl zu formalen und inhaltlichen Fehlern gekommen sei. Nur eine Neuwahl könne den eingetretenen rechtswidrigen Zustand beheben, heißt es laut RBB in der von Markus Schladebach, Professor für öffentliches Recht und Medienrecht, geschriebenen Expertise. Ein Sprecher des RBB erklärte dagegen, die Wahl sei unter Anwesenheit der Rechtsaufsicht durchgeführt worden, die ebenfalls keinerlei Beanstandungen geäußert habe.
Die Postmoderne, ein großes Wort. Und eine große Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn. Susanne Lürwig über Design, Kunst, Literatur, Mode und Film in Alles auf einmal, 1967 bis 1992.
Ein dunkler Raum, eine Leinwand, über die Musikvideos flimmern. Ein roter Knopf, ein Buzzer, den die BesucherInnen drücken können, um von einem Video zum nächsten zu zappen. So beginnt die Ausstellung in der Bundeskunsthalle. Mit dem Start des Musikfernsehsenders MTV 1981 kommen genderfluide Persönlichkeiten wie Boy George von Culture Club auf die Bildschirme und repräsentieren die popkulturelle Note der Postmoderne, in der auf den ersten Blick alles erlaubt ist und vieles in Frage gestellt wird. Kurator Kolja Reichert.
Dann kommt man raus und merkt, dass man in einem Gebäude war, mit einer riesigen goldenen Antenne. Das heißt, man hat die Ausstellung begonnen innerhalb eines Altenheims.
Robert Venturis Entwurf eines Altenheims mit funktionsloser Antenne ist eines von zahlreichen Beispielen der postmodernen Architektur. Das Auflösen strenger Regeln, das Bauen mit Ironie und Witz sowie das Vermischen zahlreicher Stile von der Antike bis hin zur Moderne, der Abschied von der kistenförmigen Architektur bilden den Rahmen der Ausstellung.
Charles Moores Piazza d'Italia, ein riesengroßes Modell. Zusammen kollagierte Klischees von Italien, eine stiefelförmige Brücke führt über einen See und aus dem Brunnen der Wahrheit schaut einen das Gesicht des Architekten selber an. Oder Riccardo Bofills Es Basta Praxa östlich vom Pariser Stadtzentrum. ein riesiges Monstrum von Architektur, was eigentlich auch nur wieder eine scheiternde Sozialbau-Utopie ist, aber als Filmset Kult ist und Pop, Terry Gilliams Brazil, Tribute von Panem. Man schaut sich diese ganzen riesigen Säulen und Kapitelle an, die damals über die Häuser gewandert sind und offenbar nicht die Bewohner ansprachen, sondern die Medienbilder und denkt so, damals wurden Memes erfunden.
Die Ausstellung kreist die Zeit der Postmoderne auf die Jahre 67 bis 1992 ein. Zeigt neben der Architektur auch Beispiele aus den Bereichen Design, Literatur, Film und bildende Kunst. Während im Zeitalter der Moderne die Perfektion herrschte, man davon ausging, dass es von allem das Beste und Schönste gibt, wie den schönsten Stuhl, das beste Haus, steht die Postmoderne genau für das entgegengesetzte Modell.
Postmoderne sagt, das funktioniert nicht. Das ist der einzige gemeinsame Nenner. In der Literatur, in der Architektur, im Tanz kommt der Begriff Postmoderne zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf und er meint auch teilweise unterschiedliche Sachen. Wir können die Geschichte des Redens über die Postmoderne erzählen. Wann tritt der Begriff auf? Wann wird er auch zu einem Modeschlagwort, mit dem sich Designer und Architekten vermarkten? Was dazu führt, dass auch viele eben nicht damit assoziiert werden wollen. Ja?
Die Bonner Schau löst dieses Problem, indem sie die stilprägenden Werke aus den verschiedenen Disziplinen zeigt. So liegen Cover des Zeitgeist-Magazins Tempo neben Sesseln, die einem Kussmund gleichen und dem Memphis-Design zuzuordnen sind. Ein Auto der Firma Citroën, das eher an eine Pyramide als an ein Fahrzeug erinnert, steht zentral im Raum und prägende Modeentwürfe von namhaften Designerinnen wie Issey Miyake und Vivienne Westwood sind ebenso zu sehen. Alle Exponate veranschaulichen das Anything Goes jener Jahre. Eva Kraus, Intendantin der Bundeskunsthalle und Co-Kuratorin.
Da hat man gemixt, gesampelt, da hat man Stile kombiniert, die man vorher nie zusammengebracht hätte. Cowboy-Stiefel mit Rüschenblusen, Dauerwelle, Schulterpolster, das sind so die großen Ikonen aus dieser Zeit.
Die Postmoderne stand aber auch schon immer für eine neue Theorie. Ohne sie gäbe es vermutlich weder postkoloniale Studien noch Gender Studies und wohl auch keinen US-Präsidenten mit Namen Donald Trump.
Wir brauchen die postmoderne Theorie, um diese Welt zu verstehen, in der ein Trump Präsident werden möchte. Wir müssen vor allem uns auch vor Augen führen, dass in Russland sehr viel postmoderne Theorie gelesen wurde. Alexander Dugin, der bis vor kurzer Zeit sehr einflussreich als Philosoph im Kreml einen ausging, hat gesagt, wir müssen gegen die Postmoderne Krieg führen. Gleichzeitig, wenn die Postmoderne sagt, es gibt die großen Erzählungen nicht mehr, Aufklärung und so weiter, und es gibt einfach viele unterschiedliche Wahrheiten, dann machen wir jetzt unsere eigene Wahrheit, russischen Imperialismus.
Die gesellschaftspolitische Dimension der Postmoderne schwingt in der Ausstellung nur mit und wird von den MacherInnen nicht hervorgehoben. Das ist ein wenig schade, denn nicht jeder dürfte die Referenzen verstehen, die in den Kunst- und Ausstellungswerken angedeutet werden. Alles auf einmal heißt es so vollmundig im Ausstellungstitel und alles ist manchmal vielleicht doch ein wenig viel.
Die Postmoderne ab morgen in der Bundeskunsthalle Bonn zu sehen bis zum 28. Januar. Grauschwarz war bei Otto Dix der Erste Weltkrieg und rot tanzte bei ihm die Weimarer Republik auf dem Vulkan. Von den Nationalsozialisten vor die Tür der Universität gesetzt, ging er in die innere Emigration und starb als Außenseiter 1969. Die Deichtorhallen Hamburg, berichtet Annette Schneider, setzen sich ab Samstag auf seine Spuren in die Gegenwart.
Auch wenn es nur eine Reproduktion ist, weil das Werk von 1927 nicht mehr reisen darf, die Eröffnung mit dem Triptychon Großstadtleben wirkt wie ein Blick zurück ins Heute. Da feiern die Reichen mit fratzenhaften Gesichtern und exaltierten Gesten sich selbst, während von links und rechts Bettler, Kriegsversehrte und Obdachlose ins Bild drängen. In den Fotografien von Nan Goldin und Tobias Ziloni stehen die gesellschaftlichen Außenseiter dann im Zentrum. Drogenabhängige oder junge Menschen aus Moldawien, die hoffnungslos auf einer Straße kauern, entfalten neben Dix ihre ganze Wucht und Verzweiflung. Kuratorin Ina Jessen.
Mir ist es ganz wichtig, dass das zusammen spricht, sozusagen in den Dialog tritt, dass man sehen kann, aha, da sind Vergleichbarkeiten, aber das ist anders und wie sind eigentlich die Blicke anders heutzutage? Die Ausstellung untersucht sowohl stilistische Aspekte als auch gesellschaftspolitische.
Über 4 Jahre lang entwickelte die Kunstwissenschaftlerin dieses gewaltige Projekt, das mit 250 Arbeiten eigentlich eine Zumutung ist, das aber fast spielerisch leicht daherkommt, ohne je gewollt zu wirken, illustrierend oder platt. Gegliedert in 7 Kapitel, vom Typenporträt über Altmeisterlichkeit bis zu den beiden Weltkriegen, treffen die Arbeiten von Dix auf zeitgenössische KünstlerInnen, die sich gleichfalls mit sezierend kritischem Blick gesellschaftlichen Missständen widmen.
Dieser sezierende Blick oder dieses auch dokumentarische und zu gucken, wie sind eigentlich die Verhältnisse und wie funktioniert der Blick auf Gesellschaft oder wie sind politische Gefüge zu dekodieren, das treibt viele an und um. Und darüber hinaus finde ich aber auch interessant, wie sich die Blicke weiterentwickeln, also welche politischen Themen seit Dix sich weiterentwickelt haben.
Neu entwickelt wurde ein Thema wie Rassismus. So prallt das Bild eines rassistischen Bombenanschlags auf einen schwarzen Musikclub, expressiv festgehalten von der afroamerikanischen Künstlerin Kara Walker, auf Dix gewaltige Antikriegstriptychen mit Schützengräben voll zerfetzter Soldaten, die er Anfang der 1920er Jahre und Mitte der 30er malte. Und Katharina Sieverdings sarkastische Parole »Deutschland wird Deutscher« gestaltet angesichts des Rassismus in unserem Land, hängt inmitten von Dix barbarischem Grafikzyklus »Der Krieg«. Es ist faszinierend, wie sich alte und neue Porträts, Kriegs- und Gesellschaftsbilder in ihrer Wirkung oft gegenseitig verstärken, wie sich immer wieder historische Konstanten auftun. Völlig überraschend ist dann das große Kapitel über politische Landschaften, das Dix erstmals als Landschaftsmaler präsentiert. Gleißend brennende Himmel, tote Bäume, bedrohliche Wolkengebilde, politisch aufgeladene Bilder, wie Ina Jessen verdeutlicht, die zwischen 1933 und 1945 entstanden, nachdem der Dresdner Kunstprofessor von den Nationalsozialisten entlassen wurde, an den Bodensee zog und seine Großstadtszenerien gegen typenhafte Landschaftsbilder austauschte.
Das sind also Landschaften, die aber immer irgendwo so eine Fremdheit haben, eine Entrückung, wo wirklich auch Unbehagen mit transportiert wird. Und die Stimmungen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt so süß-klebrige Landschaften und es gibt aber auch diese Sturmlandschaften.
Stets erweist sich dabei Dix altmeisterlicher Stil als verlogen schöne Oberfläche, hinter der Horror lauert. Menschen gibt es nicht, oft brennt es im Hintergrund oder ein Stück Regenbogen stürzt wie ein Gotteszeichen in ein Schweizer Dorf. Gelegen direkt gegenüber von Dix Atelier malte er es 1940, davor der fast zugefrorene Bodensee.
Was aber 1940 im Winter passiert ist, ein Schweizer General hat den Befehl gegeben, das Eis zu zerbrechen, damit weder ein Angriff noch die Flucht von Deutschen, also auch nicht regimekonformen Deutschen in die Schweiz gelingen konnte.
Alle Künstler und Künstlerinnen fanden es übrigens ehrenwert, mit Dix ausgestellt zu werden, auch der britische Künstler Grayson Perry, der das altmeisterliche und herrschaftliche Medium des Wandteppichs aufgreift und auf knapp 7 Metern ein Panorama dessen präsentiert, was die jahrhundertelange kapitalistische Ausbeutung von Naturressourcen aus England gemacht hat. Zerstörte Landschaft, zerschnitten von Straßen und Autobahnen, versehen mit Maisfeldern und tristen Ortschaften. Mitten auf einem einsamen Feld brennt ein Auto, wie ein Sinnbild für die untergehende Gesellschaft, die mit 2 Weltkriegen und dem Elend der Weimarer Republik schon das große Thema von Otto Dix war und die uns heute, wie die Ausstellung eindringlich zeigt, die Luft zum Atmen nimmt.
Ab Samstag bis zum 25. Februar Dix und die Gegenwart in den Deichtorhallen Hamburg. Wer in 1000 Jahren nicht vergessen sein wird, wozu der Artikel 72 Abschnitt B gehört und wie weit das morgen gedacht werden müsste. Arno Ozeseks Kulturpresseschau bringt Licht ins Dunkle.
Reden wir über die Zukunft. Vielleicht haben Sie den Medien entnommen, was eine Forschungsgruppe der Universität Bristol prognostiziert. Dass sich nämlich mit der vermuteten Entstehung des Superkontinents Pangaea Ultima, bei der alle Erdteile allmählich kollidieren und einen einzigen bilden, ein Klima entwickelt, das höhere Säugetiere, darunter Homo sapiens, einfach nicht mehr aushalten. Das ist allerdings noch einige 100 Millionen Jahre hin, weshalb bislang nicht einmal die letzte Generation fordert, Maßnahmen gegen die Drift der Kontinente zu ergreifen. Doch wie wäre es, die Sonne zu verdunkeln, um den akuten Temperaturanstieg abzumildern. Eben diese Idee, die in Fachkreisen schon lange kursiert, erläutert nun die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Serie 50 Ideen von heute für die Welt von morgen. Und sie erinnert an den Ausbruch des philippinischen Vulkans Pinatubo 1991. Damals wurde so viel Schwefeldioxid in die Stratosphäre geblasen, dass die globale Durchschnittstemperatur im Folgejahr um 0,5 Grad sank. Eventuell ließe sich eine vergleichbare Wirkung mit dem Einsatz sulfatbasierter Aerosole im Rahmen des sogenannten solaren Geoengineerings erzielen, doch die FAZ-Autorin Sibylle Anderl warnt vor unerwünschten Folgen. Sie reichen von einer schwer zu prognostizierenden Veränderung des regionalen Klimas, veränderten Niederschlagsmustern, möglichen Ernteausfällen und Beeinträchtigungen des Pflanzenwachstums über eine Schädigung der Ozonschicht durch die sulfatbasierten Aerosole bis hin zu reduzierter Ausbeute von Solaranlagen, einer ausgebleichten Farbe des Himmels und drohenden geopolitischen Konflikten hinsichtlich der Kontrolle und Steuerung dieser Technologie. Hinzu komme, so Anderl, das moralische Risiko. Soll heißen, dass im Vertrauen auf die technische Verdunklung der Sonne die Reduzierung der CO2-Emissionen vernachlässigt werden könnte. Bevor Sie sich fragen, ob Sie bei der Wissenschaftspresseschau gelandet sind, wenden wir uns, wiederum mit der FAZ, dem Theater der Zukunft zu, das sich in einer digitalisierten Welt behaupten muss. Simon Strauss ist sich sicher, das Theater, wenn es denn eine Zukunft haben will, wird eines der Menschen sein. Eines, das sich auf die mitreißende Ausdruckskraft des Gemüts verlässt, das in einer immer maschinelleren, immer nervöseren Zeit Rückzug gewährt und dem Bewusstsein Schutz bietet. Nicht die Vorstellung des Aggiornamento, der Anpassung an das moderne Leben, dürfte sein Leitbild sein, sondern die Idee eines sanften Humanismus, der die Zeiten miteinander versöhnt. Die Hoffnung wäre, dass Menschen, gefragt nach dem, was sie auf Bühnen sehen wollen, sich nach Menschen sehnen und nicht nach einsamen Maschinen. Simon Strauss in der FAZ. Um das Verhältnis Mensch-Maschine geht es auch in der Süddeutschen Zeitung. Unter der Überschrift »So läuft's mit Kollege KI« beleuchtet David Steinitz die Regeln zum Einsatz künstlicher Intelligenz, nach langem Streik aufgestellt von den Drehbuchautoren in Hollywood. Hier ein Auszug. Zunächst einmal wird in Artikel 72 Abschnitt B festgehalten, dass KI keine Person ist und damit auch kein Autor im Sinne der Definition der Writers Guild sein kann. Klingt banal, ist aber ein guter Kniff, denn es bedeutet in der Praxis, dass alles, was eine KI ausspuckt, nicht als literarisches Material im Sinne des Vertrags behandelt werden kann. Damit steht dem Autor nicht nur eine Überarbeitungsgage zu, weil die Vorlage nicht von einem anderen Menschen stammt, sondern die Mindestgage für ein Drehbuch in einer Höhe, als hätte er das Skript gleich ganz geschrieben. Im Übrigen verweist der SZ-Autor Steinitz auf eine Studie, die den Hollywood-Studios empfiehlt, bei Drehbüchern ganz auf KI zu verzichten. Und warum? Weil die juristischen Händel rund um die Verwendung von KI schlicht zu teuer wären. In die fernere Zukunft blickt wiederum Patrick Wildermann. Der Autor des Berliner Tagesspiegel beschließt seine Besprechung der Inszenierung Bowie in Berlin am dortigen English Theater mit den Worten: Das Phänomen Bowie bleibt letztlich ungreifbar, aber das Interesse wird auch in 1000 Jahren nicht verloschen sein. Um diesen kühnen Satz, den optimistischsten des Tages, nicht zu verwässern, sagen wir nur noch Tschüss.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek. Das war Fazit mit Gabel Wuttke.